Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, eine Woche Pause hieß es ja jetzt am vergangenen Wochenende, was die Formel 1 angeht. Aber in der kommenden Woche geht's dann endlich wieder los. Und ich glaube, man kann mittlerweile sagen, auch endlich mit dem Europa-Auftakt in diesem Jahr. Schon eher spät, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten das ja sonst eigentlich immer so, dass der Europa-Auftakt dann doch schon im Mai lag, insbesondere mit Imola oder auch mit Monaco. Genau, Kanada allerdings ja jetzt in den Mai gerückt, vor einer Woche quasi. Und deshalb gab es jetzt oder ist der Europa-Auftakt ein bisschen nach hinten gerückt. Aber am kommenden Wochenende geht es dann endlich wieder rund. Auch was die Formel 1 angeht hier in Europa. Und ich freue mich wirklich sehr drauf, weil wir haben auf jeden Fall ein paar, ich glaube, sehr, sehr coole Rennen vor uns und vor allen Dingen sehr, sehr coole Strecken. Monaco bildet ja jetzt den Auftakt quasi zur Europasaison und dann folgen natürlich noch viele weitere Rennen rund um, ja, auch Österreich. Silverstone ist natürlich auch mit dabei und nach der Sommerpause dann nochmal ein letztes Mal Sandford. Also, ja, sehr viel mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf, ja, tolle Strecken, viel Tradition auf jeden Fall mit dabei. Spa wird, glaube ich, auch ein tolles Wochenende werden, dann kurz vor der Sommerpause. Und spannend wird natürlich zu sehen sein auch, wie die neuen Autos auf, ja, diesen Traditionsrennstrecken eben funktionieren. Es gibt da ja schon die ein oder andere Einschränkung jetzt auch in Monaco. Auf die kommen wir dann auch nochmal in den kommenden Minuten, wenn wir so ein bisschen über die Vorschau vom großen Preis von Monaco sprechen, drauf zu sprechen. Genau, das allerdings jetzt erstmal quasi so ein bisschen zum Auftakt. Also der Formel 1 Sommer in Europa, der wird dann in der kommenden Woche beginnen. Da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall sehr drauf freuen. Wird auf jeden Fall das ein oder andere wirklich spannende Rennen geben und vor allen Dingen ja auch dann, glaube ich, ja, durchaus nochmal spannend sein, wie die neuen Autos darauf funktionieren. Und einer, der aktuell ganz gut klarkommt mit den neuen Autos und auch auf jeden Fall sich besser im Team, würde ich sagen, zurechtfindet, ist Lewis Hamilton. Der hatte ja in der letzten Saison wirklich, ja, doch ordentlich zu kämpfen, deutlich hinter Charles Leclerc. Kaum Momente in der Saison, wo er wirklich, ja, glücklich und zufrieden wirkte. War schwierig übers gesamte letzte Jahr hinweg. Es gab immer wieder Gerüchte um ein ja, mögliches Aufhören, was seine Formel-1-Karriere angeht, also ein mögliches Ende seiner Formel-1-Karriere. Und dementsprechend, ja, ein schwieriges Jahr gewesen natürlich für Lewis Hamilton. Aber in diesem Jahr sieht es auf jeden Fall besser aus, auch wenn man sagen muss, es gibt immer noch diese Gerüchte rund um einen möglichen Rücktritt von Lewis Hamilton. Es gibt da ja auch verschiedenste Gerüchte, dass er angeblich wohl in Silverstone irgendwas bekannt geben soll. Ob das dann alles so stimmt, ist wieder eine andere Sache. Vor allen Dingen, wenn er jetzt aktuell, glaube ich, so drauf schaut, wirkt es schon so, als hätte er Spaß wieder an der Sache, als hätte er so ein bisschen den Spaß wieder zurückgefunden am Rennfahren. Und auch die neuen Autos scheinen ihn doch ganz gut zu liegen. Also er kommt da, glaube ich, doch ganz gut mit klar mit diesem neuen ja, System, mit dem neuen Energiemanagement. Er ist auf jeden Fall deutlich näher dran an Charles Leclerc und schafft es auch das ein oder andere Mal über so ein Wochenende hinweg, wo Charles Leclerc auch zu kämpfen hat, dann doch auch das ein oder andere Ausrufezeichen mal zu setzen, finde ich. Das hat man jetzt zuletzt in Kanada auch gesehen. Ja, es ist noch nicht hundertprozentig, es sind immer mal wieder Fehler drin. Aber trotzdem, finde ich, war es in Kanada eine gute Performance. Das kann man, finde ich, schon sagen. Und er hat ja jetzt selbst auch nochmal gesagt, dass er jetzt vor Kanada nicht im Simulator saß. Also das ist wohl etwas, was für ihn eher es schwieriger macht. Auch natürlich interessant. Da gibt es ja so verschiedenste Seiten. Es gibt welche, die wirklich viel Simulator etc. fahren. Wenn ich da Max Verstappen denke, nicht nur Formel 1, sondern da auch viel im GT-Bereich. Aber es gibt eben auch ja, so Fahrer wie Lewis Hamilton, die sich dann eher schwer tun. Und ich bin gespannt, wie sich das Duell zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton entwickelt über das Jahr hinweg. Also wie gesagt, es gibt da ja immer wieder Gerüchte auch rund um den zweiten Ferrari-Sitz und Olli Bärmann. Auch eine super interessante Personalie, macht auch einen super Job. Und klar, wenn man so in die Zukunft schaut, wird das vermutlich der Fahrer sein, der für Ferrari eine super wichtige Rolle spielt. Und Ferrari muss da auf jeden Fall aufpassen, dass ihn dieser als Ferrari Junior nicht durch die Lappen geht, dass nicht irgendwie Olli Bärmann dann auf einmal im Red Bull sitzt oder im Mercedes oder irgendwo anders. Das ist schon wichtig für Ferrari, weil Olli Bärmann aktuell ja so vom Profil her schon einer ist, glaube ich, der mit einem guten, mit einer gewissen Erfahrung in einem Top-Team definitiv vorne um die Weltmeisterschaft mitkämpfen kann. War ja auch unter anderem mein Teamkollege von Kimi Antonelli und hat sich da auch, also die beiden waren da auch Augenhöhe unterwegs in der Formel 2. Hatten sie ein bisschen schwierig, weil das Auto zu dem Zeitpunkt nicht so gut war, aber trotzdem waren die beide da echt gut unterwegs und deswegen ist das natürlich für Ferrari auf jeden Fall ja der Fahrer, der in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Aktuell ist aber noch eben Lewis Hamilton mit dabei und ich finde, aktuell ist Ferrari schon ein gutes Team. Ich finde auch, dass sie eine gewisse Konstanz haben. Ja, es gibt immer mal wieder schwierigere Wochenenden, wenn wir jetzt auf Miami schauen, das stimmt, aber trotzdem sind sie irgendwie, ja, wirken sie ein bisschen konstanter und ein bisschen abgeklärter in dem, was sie machen, als noch vor ein paar Jahren. Vor allen Dingen Thema Strategie war ja oft ein Problem bei Ferrari. Es sind immer noch mal wieder Rennen dabei, wo ich denke, aber trotzdem finde ich, dass sie da auf jeden Fall einen besseren Job aktuell machen, als vielleicht, ja, noch vor 2, 3 Jahren, wo dann doch sich immer wieder Fehler eingeschlichen haben. Also ist man da aktuell, finde ich, ganz gut aufgestellt. Das Einzige, was uns so ein bisschen fehlt, ist das Auto. Es funktioniert gut, man ist dran, aber das Problem ist, man ist in den letzten 1, 2 Jahren und in 1, 2, 3 Saisons nicht in der Position gewesen, dass man das gejagte Team quasi war, also dass man ganz vorne steht. Und das ist, finde ich, aktuell etwas, was Ferrari noch fehlt. Also das Auto, dass sie mal vorne sind. Also in den letzten Jahren war es dann entweder Red Bull. Jetzt ist es Mercedes oder auch McLaren davor im letzten Jahr. Sie waren eher immer in dieser Verfolgerrolle, in der man auch viel lernen kann, klar. Aber sie müssten es einmal schaffen, wirklich ein Auto zu bringen, wo sie in der Rolle sind, vorne wegzufahren. Und die anderen müssen sie einholen. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine Sache, weil das wäre dann auch nochmal so ein neuer Prüfstand in gewisser Art und in einer gewissen Art und Weise für Ferrari. Das haben wir auch bei McLaren gesehen. Das ist dann doch nochmal ein anderes Ding, wenn man als Favorit, sage ich mal, in ein Wochenende geht. 2022 war Ferrari ja mal ziemlich gut unterwegs in den ersten Saisonrennen. Damals dann noch mit Carlos Sainz an der Seite von Charles Leclerc. Aber da gab es dann auch eben ja, diesen Abschwung und dann kam Red Bull und Max Verstappen. Und wir wissen alle, was 2022 und dann 2023 bei Red Bull los war. Also. Ja, da war es dann wieder eher schwierig für Ferrari. Also das wird, glaube ich, schon nochmal wichtig sein für Ferrari, da wirklich nochmal vorne komplett mit dabei zu sein. Aber ansonsten, ja, bin ich gespannt, was ja, bei den Roten so los sein wird. Vor allen Dingen jetzt auch in Monaco. Natürlich besonderes Wochenende, insbesondere für Charles Leclerc. Heim-Grand Prix. Und es ist auf jeden Fall eine Strecke, in die Ferrari liegen wird. Ich glaube, damit ist das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich das sage. Und ja. Genau, darüber sprechen wir dann aber gleich noch so ein bisschen im Detail. Und ein weiteres spannendes Duell aktuell, oh, das reimt sich sogar, ist natürlich das Duell bei Mercedes. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Kimi Antonelli versus George Russell. Kimi Antonelli auch ja, diesem Wochenende oder am vergangenen Wochenende unter anderem bei der MotoGP mit am Start gewesen, hat sich da so ein bisschen umgeguckt und war dann in Mugello und durfte unter anderem auch die Zielflagge beim Rennen schwenken. Also da war auf jeden Fall wieder, der war auf jeden Fall wieder unterwegs. Und ich muss sagen, ich finde das Duell wirklich spannend, weil es auch, ich weiß nicht, kann man von einem Generationsduell sprechen? Also es ist schon ein bisschen anderes Generation, also schon eine andere Generation, ne? Und es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Charaktere auch, die eben diesen WM-Kampf ja aktuell ausführen. Und ich bin wirklich gespannt, wie dieses Duell weitergeht. Ich finde, wir haben schon sehr enge Duelle gesehen auf der Strecke und schon echt enge Manöver, insbesondere jetzt auch nochmal in Kanada. Es wird in Monaco vermutlich nicht so eng werden, weil wenn da einer überpaceden sitzt in der Wand. Und insbesondere George Russell kann es aktuell, glaube ich, nicht leisten, einen Ausfall hinzunehmen, weil dann wird es mit der WM schon schwierig, weil der Abstand ist aktuell dann doch schon relativ groß, muss man sagen. Kimi Antonelli, der jetzt dann ja 4 Siege in Folge holen konnte zuletzt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es zu einem Crash der beiden kommen könnte. Die Frage, wird es dann wie 2016 sein, dass sich wirklich auch noch harte Auswirkungen haben wird? Oder wird es mehr so ein Crash sein, wie zum Beispiel zuletzt im Jahr, letztes Jahr bei McLaren hatten wir ja auch ja, die ein oder andere enge Situation zwischen Oscar Piastri und Lando Norris und auch den ein oder anderen Crash, beispielsweise auch in Kanada mit Lando Norris und Oscar Piastri, aber da hat Lando Norris ja ziemlich schnell die Schuld auf sich genommen und dann war es auch ja schon eigentlich wieder gut. Deswegen, das finde ich, ist wirklich spannend. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die beiden in Monaco geben werden. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall, ja, ein besonderes Rennen. Also wir können uns da, glaube ich, auf jeden Fall auf viel Spannung freuen. So, und jetzt haben wir schon so viel angeteasert rund um den großen Preis von Monaco. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen über Monaco sprechen. Monaco Baby, so hat Lando Norris im letzten Jahr genannt. Da konnte er nämlich noch das Rennen für sich entscheiden. Wird, glaube ich, am kommenden Wochenende ein bisschen schwieriger. Der McLaren im letzten Jahr auf jeden Fall super stark unterwegs. Aber Monaco und Lando Norris passen in den letzten Jahren schon ganz gut zusammen. Aber nicht nur Monaco und Lando Norris, sondern da sind auch noch ein paar andere Fahrer, die in Monaco immer ziemlich gut unterwegs sind. Also auf die müssen wir auf jeden Fall auch ein Auge werfen. Aber zunächst wollen wir natürlich mal auf die Strecke schauen. Die ist mit ihren 3,3 Kilometer, ja, mit eigentlich die kürzeste Strecke im Rennkalender, aber durch die vielen engen Kurven nimmt sie halt dann doch im Vergleich Zeit in Anspruch, relativ viel Zeit im Anspruch. Es werden 78 Runden gefahren. Das größte Problem, ich glaube, das ist mittlerweile auch kein Geheimnis, ist natürlich das Thema Überholen, ist im Rennen so gut wie unmöglich. Auch strategietechnisch schwierig, muss man sagen, in Monaco. Also ja, auch Thema Undercut oder anderes, ja, schwierige Nummer. Wir haben immer wieder das große Thema rund um, ja, den Bummelzug. Also dieses wirklich nicht mal vollständige Pushen im Rennen für Rundenzeit, sondern wirklich dieses mehrere Sekunden langsamer fahren als die Quali-Zeit und rumtrödeln. Ist auch ein großes Problem, muss man sagen. Aber man kann es halt machen, weil man weiß, dass man nicht überholt werden kann, weil eben kein Platz ist zum Überholen. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass irgendwie diese eine Überholmöglichkeit fehlt. Ist ja super schwierig, da was zu erschaffen. Es werden ja sich immer wieder Gedanken gemacht rund um das Renngeschehen um Monaco. Im letzten Jahr hatten wir ja das Thema Boxenstopps. Da gab es ja zwei verpflichtende Boxenstopps. Endete dann ja so ein bisschen im Strategiechaos und ja, es wurden verschiedene Team Techniken, sage ich mal, ausgeführt. Also es gab ja viel Kritik für diese Zwei-Stop-Strategie oder für diese verpflichtenden Stops. Ich muss sagen, ja, es war nicht die Lösung, das ist klar. Aber ich finde, es war schon ein bisschen mehr so drin in dem Sinne, dass man ein bisschen mitdenken konnte, ein bisschen gucken konnte, so hey, wann kommt der zum Stop, wann kommt der, was macht der für so ein bisschen strategisch, sage ich mal. Also ich finde, es war schon ein bisschen mehr los als das Jahr zuvor, wo alle nach einer roten Flagge oder nach einem Safety Car zum Boxenstopp gekommen sind und dann einfach die Runden durchgefahren sind. So. Aber trotzdem waren halt keine Überholmanöver wirklich drin oder sowas. Und das ist es dann irgendwie auch nicht so wirklich, ne? Ja, also wie gesagt, Überholmöglichkeit zu schaffen, eher schwierig aufgrund ja, der engen Straßen. Also eigentlich kaum irgendwas möglich. Das Einzige, was ich mich manchmal wirklich frage, also ich glaube, es ist nicht möglich, weil wenn es möglich wäre, hätte man es schon längst gemacht. Aber so nach dem Tunnel haben wir ja die Schikane, die ja schon relativ eng gefahren wird. Aber nach dem Tunnel kann man schon gut, finde ich, ranfahren. Und deswegen stelle ich mir manchmal so vor, was ist, wenn da nicht die Schikane wäre, sondern einfach das weiter geradeaus gehen würde quasi. wäre es dann möglich, dass man vielleicht vorbeifahren könnte? Das habe ich mich schon das ein oder andere Mal gefragt in Monaco. Vermutlich nicht, weil sonst hätte man es schon getan. Ja, weil es halt einfach auch dann zu kurz ist, ne? Also das, keine Ahnung, das sind ein paar Meter oder so. Deswegen, das ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Also ja, Überholmöglichkeit zu schaffen, schwierig. Was für mich noch eine Option wäre, muss ich sagen. Ähnlich wie so eine Art Sprintwochenende, aber ein bisschen anders. Nicht so mit diesem, nicht so aufgeteilt mit dem Rennen, aber weil man muss ja schon sagen, das beste Wochenende oder der beste Teil des Wochenendes in Monaco ist das Qualifying. Also das ist, glaube ich, ziemlich einfach zu sagen. Qualifying in Monaco ist meistens wirklich extremst gut, gehört mit zu den besten Qualifying-Sessions in der gesamten Saison. Man kann gut die Reifen ausfahren, weil die Reifenabnutzung relativ gering ist. Es kommt wirklich viel auf den Fahrer drauf an. Die müssen sich eingrooven und alles. Also kann immer mal wieder was passieren. Also das ist wirklich, das Qualifying in Monaco ist meistens richtig, richtig spannend und richtig gut. Und auch mal, wenn man jetzt vielleicht nicht das allerbeste Auto hat, kann man durchaus eine gute Position sich rausfahren. Und deswegen würde ich tatsächlich gar nicht so schlecht finden, wenn man ähnlich wie beim Sprintwochenende einfach zwei Qualifying-Sessions hat, quasi. Keine Ahnung, freitags oder samstags und sonntags, dass man zwei Qualifying-Sessions hat und im Anschluss dann quasi ein Rennen. Das ist ein ähnliches Schema oder Fahrplan, wie aktuell auch die DTM beispielsweise fährt. Genau, die DTM macht ja auch ähnlich so. Es gibt zwei Rennen am Samstag und am Sonntag und Qualifyings. Und dass man quasi vor dem Rennen einfach eine Qualifying-Session hat, am Freitag ganz normal Trainingssession. Und dass man dann eben zwei spannende Qualifyings hat und zwei Rennen, aber nicht zwei lange Rennen, weil das bringt der Monaco irgendwie auch nicht so viel, weil es am Ende eh kaum Überholmanöver bis gar keine gibt. Aber dass man eben einfach ein bisschen kürzere Rennen hat, keine Ahnung, Hälfte der Zeit, dreiviertel Stunde oder so, eine Stunde maximal, und dass man dann quasi zwei separate Qualifyings hat und dann zwei Rennen. Ist natürlich das Ding, wie bepunktet man das? Macht man da ein neues System? Ist eines als eine Art Sprintrennen zu verbuchen, eines als ein normales Rennen? Das ist natürlich auch wieder die Frage, und das dann auch alles unterzubringen in ein sehr volles Wochenende, weil nicht nur die Formel 1 unter anderem, sondern auch die Formel 2, Formel 3, ich glaube auch der Porsche Cup ist immer mal wieder am Start. Also ja, ist natürlich dann logistisch auch immer eher schwieriger, aber das könnte vielleicht so ein bisschen den Entertainment-Faktor, die Race-Action ein bisschen, ja, hervorheben. Keine Ahnung, wir sind gespannt, wie es an diesem Wochenende wird. Also bis jetzt erstmal keine irgendwie besonderen Regeln für Monaco. Außer die eine rund ums Energiemanagement. Denn da ist man jetzt ein bisschen, ja, zurückgefahren aus Sicherheitsgründen durch die kurze Gerade. Und ja, diese vielen Bremszonen hat man eben eine extrem hohe Energierückgewinnung. Also oft eine sehr volle Batterie, oder würde man oft eine sehr volle Batterie haben. Und das wäre eben ein sehr hohes Risiko. Deswegen gibt es verschiedene Modien dieses Wochenende nicht. Ich glaube unter anderem auch den Straight Mode nicht. Dem Flügelfach stellen. Keine Ahnung, wir müssen mal schauen, wie sich das dann wirklich zeigen wird. Aber auf jeden Fall schraubt man so ein bisschen die Energie runter, weil sonst durch diese hohe Energierückgewinnung wäre halt ein sehr hohes Risiko für überhöhte Geschwindigkeiten da. Und durch die wenigen Auslaufzonen und den wenigen Platz wäre das natürlich ja, sehr gefährlich. Und dementsprechend muss man da das neue Reglement ein bisschen anpassen. Ich habe natürlich auch schon mal aufs Wetter geschaut, wie so, ja, das Wetter wird in Monaco. Es geht ja bereits am Donnerstag los mit den Trainingssessions, unter anderem der Formel 2, Formel 3. Da kann es ein bisschen nass werden. Aber Freitag bis Sonntag sieht es bis jetzt, Anfang der neuen Woche, noch, ja, ganz gut aus mit Sonne, Wolken, so um die 20 oder über 20 Grad. Also ja, Wetter steht auf jeden Fall dem auch nichts im Weg. Und ja, bevor wir dann jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, wollen wir natürlich noch ein bisschen darauf schauen, wer hat ja, die besten Chancen. Und dafür gibt es natürlich auch noch meine Tipps fürs Wochenende. Und ich muss sagen, ich tue mich schwer. Sowieso, aber Monaco ist auch nochmal so irgendwie, ja, schreibt nochmal die eigenen Gesetze. Also auf Platz 3, ich bin ehrlich, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich jetzt zwei Fahrer getippt auf Platz 3. Einmal habe ich Lando Norris. so nach dem Sieg in Monaco letztes Jahr, hält ja auch den Rundenrekord. McLaren scheint schon auf jeden Fall ein bisschen besser unterwegs zu sein als noch anfangs der Saison. Deswegen haben wir da Lando Norris. Aber gleichzeitig aufs Podium würde ich auch gerne Lewis Hamilton packen, weil der aktuell auch gut zurechtkommt. Deswegen, ich glaube, dass er in Monaco ein bisschen hinter Charles Leclerc sein wird, weil Monaco ist einfach die Charles Leclerc-Strecke schlechthin. Aber trotzdem würde ich Lewis Hamilton auf jeden Fall mit vorne sehen. Auf Platz 2, Kimi Antonelli. Er kommt einfach aktuell besser klar als George Russell mit dem Auto, hat das Vertrauen im Auto und deswegen sehe ich George Russell auch nicht unbedingt auf dem Podium in Monaco. Kann aber natürlich trotzdem ein enger Schlagabtausch sein zwischen den beiden. Und auf Platz 1 ganz vorne habe ich jetzt Charles Leclerc, weil Charles Leclerc eigentlich immer mit um die Pole kämpft, weil in Monaco ist da immer richtig gut unterwegs und deswegen, ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir können uns, glaube ich, auf ein spannendes Wochenende in Monaco freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Rückblick auf den großen Preis von Monaco. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss!
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.